Ja, willkommen zurück, liebe Urlauber. So viele sind es noch gar nicht. Ihr seht, die Reihen sind noch ziemlich gelichtet. Ulla und ich durften auch 2 Wochen im Urlaub sein und haben die schöne Sonne genossen. Und ich habe mal für alle, die noch nicht genug Urlaub hatten, ein schönes Bild mitgebracht. Also die Sonne, das blaue Meer, ein weißer Sandstrand, ist einfach herrlich. Und dazu dann noch so ein Liegestuhl. Ich denke, das ist für die meisten der Deutschen einfach so der perfekte Urlaub, wie man sich ihn vorstellt. Bitte? Ich habe gar nicht nachgeschaut, aber irgendwo, was meint ihr, vielleicht Malediven oder so, könnte es sein. Bitte? Nee, leider nicht. Wir waren nur in Deutschland, aber wir können uns ja nicht beklagen, was diesen Sommer angeht und die Sonne. Mit was für einem Kommentar wird man dann meistens begrüßt, wenn man zurückkommt? Und der Kommentar ist dann noch oft so ein bisschen ein Gradmesser, ob der Urlaub gut gewesen ist oder nicht. Mensch, was bist du braun geworden? Ja, den meisten von uns kennen diesen Spruch. Was muss man tun, um braun zu werden? Was muss man da tun? Sich möglichst viel natürlich in der Sonne zu liegen, ja. Also wir müssen uns möglichst viel den Strahlen der Sonne aussetzen. Man kann natürlich auch ins Solarium gehen, aber das hatten wir diesen Sommer wirklich überhaupt nicht nötig. Also ich schaue mal so ein bisschen durch die Runde. Wer hatte wohl so den schönsten Urlaub? Ich habe vorhin schon mal so ein bisschen geschaut. Annette, Gerhard, ihr seht schön braun und frisch erholt aus. Also ich glaube, ihr hattet einen schönen Urlaub. Also was muss derjenige tun, um braun zu werden? Er muss sich möglichst viel den Strahlen der Sonne aussetzen. Aber die noch viel wichtigere Frage für uns als Gläubige ist natürlich, was müssen wir tun, um möglichst ähnlich zu werden, wie Jesus das ist? Und da müssen wir uns den Strahlen der Herrlichkeit von Jesus Christus aussetzen. Und das ist auch heute Morgen wieder mein Thema. Ich hoffe, ihr kennt diesen Vers schon so langsam auswendig, was so ein bisschen der zentrale Vers für meine Predigtserie ist. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also die ganze Bibel ist voll der Herrlichkeit Gottes. Die ganze Bibel spricht über die Herrlichkeit von Jesus Christus, dem Messias. Und ich komme in meiner Predigtreihe heute zu Johannes 2, ab Vers 13. Und hier geht es um die Tempelreinigung. Also wenn wir Tempelreinigung hören, dann sind die Gedanken an den Urlaub schnell vorbei, oder? Als ich mich mit der Tempelreinigung beschäftigt habe, musste ich an diese Redewendung denken, ein reinigendes Gewitter. Ich denke, das ist das, was hier passiert ist. Ja, die Tempelreinigung, ein reinigendes Gewitter. Ich habe mir mal so ein paar Bilder angeschaut von Gewitter. Da findet man natürlich die tollsten Bilder von Stürmen, Wolken, Regen, die oft die bizarrsten Formen annehmen. Und meistens ist ja so ein Gewitter erstmal nicht etwas Schönes. Ich denke, ihr kennt das auch, wenn dann der Regen so richtig runterprasselt. Wenn der so richtig runterprasselt, da bleibt man lieber im Haus, geht nicht raus. Aber wie diese Redewendung ja auch schon sagt, dieses reinigende Gewitter, das hat nicht nur was Schlechtes, sondern es hat auch was Gutes, ja, denn es reinigt. Und ich musste so dran denken, ich weiß nicht, ob ihr das auch erlebt habt, es gibt oft nichts Schöneres als den Moment, wenn der Regen aufgehört hat und dann die Sonne rauskommt. Ja, die Natur, sie blitzt und blinkt, ja, weil die Sonnenstrahlen sich in den Regentropfen spiegeln. Alles sieht so rein, sieht so klar aus und die verschiedenen Farben der Natur kommen so ganz besonders zur Geltung. Also ein reinigendes Gewitter. Der Tempel, er musste gereinigt werden. Davon lesen wir gleich in unserem Predigttext. Ja, und auch wir persönlich benötigen manchmal ein reinigendes Gewitter. Davon werden wir dann später auch noch hören. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Ja, und diese Herrlichkeit des Herrn, die wollen wir heute Morgen anschauen in Johannes 2. Bitte schlag mit mir auf, Johannes 2, und ich lese die Verse 13 bis 25. Und das Passa der Juden war nahe, und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Ochsen, Schaf- und Taubenverkäufer und die Wechsler sitzen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Auch die Schafe und die Ochsen. Und die Münzen der Wechsler schüttete er aus. Und die Tische warf er um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er: Nehmt dies weg von hier. Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger gedachten daran, dass geschrieben steht: Der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Die Juden nun antworteten und sprachen zu ihm: Was für ein Zeichen der Vollmacht zeigst du uns, dass du dies tust? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferweckt war, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Als er aber zu Jerusalem war am Passa, auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Also, und das Passa der Juden war nahe. Ich denke, die meisten von uns kennen das Pessachfest der Juden gut, deswegen nur ein paar Worte zu diesem Fest. Das Pessachfest wurde von Gott eingesetzt, bevor das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten freikam und bevor sie dann in die Wüste gewandert sind. Ja, ein Lamm wurde geschlachtet, stellvertretend für den ältesten Sohn der Familie. Bei den Ägyptern starb damals in jener Nacht in jeder Familie der erstgeborene Sohn. Die Juden hatten das Blut von dem Lamm an ihren Türpfosten gestrichen und der Engel des Gerichtes ging an ihnen vorüber. Und daher kommt auch die Wortbedeutung von Pessach. Wenn man das übersetzt, kann man das bedeuten mit vorübergehen, auslassen oder überspringen. Ja, und mit diesem Pessachfest direkt verbunden ist das Fest der ungesäuerten Brote. Man könnte auch sagen, dass es ein Fest ist. Ja, das Pessach wird üblicherweise daheim in der Familie gefeiert, aber für die meisten Juden war es ein Ziel, einmal das Pessachfest in Jerusalem zu feiern. Nächstes Jahr in Jerusalem. Nächstes Jahr in Jerusalem. Das ist eine Übersetzung eines traditionellen Wunsches, der immer am Schluss des Sederabends oder auch am Versöhnungstag aufgesagt wird. Ja, und der Sederabend ist der Abend vor dem eigentlichen Pessachfest. Ich versuche es mal auszusprechen. Lashana Haba Be Jerusalem. Und ich habe euch mal ein kleines Hörbeispiel mitgebracht, was ich ganz nett fand. Peter, wenn du mal kurz das abspielst. Danke. Also, so habt ihr mal gehört, dieses nächstes Jahr in Jerusalem. Also, es kamen tausende Menschen aus allen Himmelsrichtungen, um das Pessach in Jerusalem zu feiern. Ich habe mal nach einem Bild gesucht von Jerusalem, ungefähr zur Zeit von Jesus, habe leider nicht so ein ganz tolles gefunden, ein bisschen unscharf. Heute kann man in Jerusalem ein Modell von der Stadt finden, wie sie zur Zeit von Jesus ausgesehen haben könnte. Also wir haben ja gerade schon gehört, einige aus der Jugend, Ulla auch, die sind gerade in Israel. Vielleicht schauen die sich auch dieses Modell an. Gestern war die Gruppe in Kapernaum am See Genezareth und sie haben geschrieben, sie waren auf dem Berg der Seligpreisungen. Und zentral in der Stadt steht der Tempel, der alles dominiert. Und ja, wenn wir uns ein bisschen hineinversetzen wollen in die damalige Zeit, wie lief das ab bei dem Pessachfest? Und ich habe da einen ganz interessanten Artikel gefunden auf Spiegel Online. Der nimmt uns so ein bisschen mit hinein, was da damals los gewesen ist in Jerusalem. Den lese ich mal vor. Sie waren seit Tagen, manche schon seit Monaten unterwegs. Mühsam schleppten sich die Karawanen aus Galiläa, Syrien und Ägypten, aus Arabien, Persien und weit entfernten Ecken des Römischen Reiches durch den Schlamm breiter Bergpfade. Trotz aller Erschöpfung wurde die Gruppe immer euphorischer, je näher sie ihrem Ziel kamen. Mal schritten Musikanten am Kopf der Prozessionen, mal war es ein Stier, der mit vergoldeten Hörnern und Olivenzweigen um den Kopf zu seiner Schlachtung getrieben wurde. Dahinter die Mengen, die Psalmen sangen. An den Gürteln der mit Leinenponchos bekleideten Männer baumelten scharfe Messer, mit denen bald ein Opfertier geschächtet werden würde. Auf dem letzten Bergkamm vor dem Reiseziel erhob sich vor ihren Augen die himmlische Stadt, Sitz ihres einzigen Gottes, oder in den Worten des Zeitgenossen Plinus des Älteren, die bei weitem berühmteste Stadt im Morgenland, Jerusalem. Auf allen Seiten mit schweren goldenen Platten bekleidet, schimmerte der Tempel bei Sonnenaufgang im hellsten Feuerglanz und blendete das Auge gleich den Strahlen des Tagesgestirns, schrieb der Zeitzeuge Josephus Flavius. Das Heiligtum auf dem Moriaberg war weithin sichtbar. Fremden, die nach Jerusalem pilgerten, erschien der Tempel von fern wie ein schneebedeckter Hügel, denn wo er nicht vergoldet war, leuchtete er in blendender Weiße. Je näher die Pilger ihrem Ziel kamen, desto dichter wurde der Verkehr. Sie teilten sich den Pfad mit Eseln, Schafen, Kamelen, Rindern und Pferden. Karren wurden wegen der Stufen unterwegs kaum genutzt. Die Bergstadt in Judäa war mit 40.000 bis höchstens 120.000 Einwohnern verhältnismäßig klein. In Rom wohnten bereits mehr als 1 Million Menschen. Doch zu den 3 Wallfahrtsfesten strömten Zehntausende aus 10.000 von Städten zum Tempel, so der jüdisch-hellenistische Gelehrte Philo von Alexandrien. Heutige Forscher sprechen von mindestens 100.000 Pilgern, die zum wichtigsten Wallfahrtsfest Pessach nach Jerusalem reisten. Solch ein singulärer Fokus auf einen Gott, der nur einen Tempel in einer besonderen Stadt hatte, war einzigartig, schrieb der israelische Archäologe Lee Levine. Also ihr seht, ein einzigartiges Ereignis in einer einzigartigen Stadt für den einzigartigen Gott. Ich lese nochmal Vers 13. Und das Pessach der Juden war nahe und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Also Jesus ging hinauf nach Jerusalem, er ging in den Tempel. Wir hatten gerade in dem Text schon gesehen, dass der Tempel auf dem Berg Moria sich auf dem Berg Moria befand, Jerusalem, die Stadt auf dem Berge. Ich habe da mal noch eine Folie mitgebracht. Dieses Bild verdeutlicht auch ein bisschen, dass man wirklich hinauf musste, wenn man in den Tempel wollte. Vers 14, und er fand im Tempel die Ochsen, Schaf- und Taubenverkäufer und die Wechsler sitzen. Also es gab hier viele geschäftstüchtige Juden, die den ankommenden Pilger Tiere zum Opfer verkaufen wollten. Natürlich, wenn die Pilger so eine weite Anreise hatten, konnten die nicht alle ihre eigenen Opfertiere mitbringen. Also hier konnten die ortsansässigen Juden wirklich ein gutes Geschäft machen. Und wir haben gelesen, dass dort auch die Geldwechsler gewesen sind. Ja, die Geldwechsler wurden benötigt, weil man die Tempelsteuer in jüdischen oder tyrischen Münzen bezahlen musste. Ja, nur diese Münzen hatten wohl den Silbergehalt, der benötigt geworden ist oder benötigt war, um einfach die Tempelsteuer zu bezahlen. Also auch hier gab es wieder Leute, die ein wirklich gutes Geschäft mit dem Pessachfest gemacht haben. Ja, wir wissen nicht ganz genau, wo sich jetzt diese Verkäufer befunden haben. Ja, also ich kann mir eigentlich nicht ganz vorstellen, dass sie wirklich hier im Innersten des Tempels gewesen sind, dass sie da hineingelassen worden sind. Wir wissen es nicht ganz genau. Also ihr seht hier den Tempel und hier die Stufen, die hineingehen, dann hier den Opferaltar. Und das war hier der Vorhof der Männer, wo also nur die jüdischen Männer hinein durften. Dann gibt es noch den Vorhof der Frauen. Für die jüdischen Frauen, die durften nur bis hierhin gehen. Dann gab es noch einen äußeren Bereich, wo nur Juden hin durften. Und dann gibt es den nächsten Bereich, wo auch die Heiden hin durften, die zum Judentum konvertiert sind. Also wir wissen nicht genau, wo sie drin gewesen sind. Ich habe mal geschaut, wenn ihr euch Bilder in der Kunst anschaut, dann malen die natürlich immer, dass diese Verkäufer wirklich im Tempel drin gewesen sind. Wir wissen das aber nicht ganz genau. Ich lese nochmal Vers 15. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, auch die Schafe und die Ochsen. Und die Münzen der Wechsler schüttete er aus und die Tische warf er um. Also wir sehen hier, Jesus war sehr, sehr gründlich. Er trieb sie alle hinaus. Und wenn wir uns das so vorstellen, das hat bestimmt ein ziemliches Theater gegeben. Aber es ist interessant, wenn wir ein bisschen genauer reinschauen, Jesus muss das wirklich auf eine sehr gute Art und Weise gemacht haben. Denn wir lesen eigentlich nichts darüber, dass es einen größeren Aufstand gegeben hat. Ja, also wir sehen nicht, dass zum Beispiel die Römer eingegriffen haben. Ihr seht hier hinten diese Burg Antonia, das war die Burg der Römer. Also die Römer haben nicht eingegriffen. Und auch die Juden selber, die haben ihn in Anführungsstrichen dann am Ende nur gefragt, in welcher Vollmacht er das denn getan hat. Vers 16, und zu den Taubenverkäufern sprach er, nehmt dies weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Ja, das Haus meines Vaters. Johannes macht hier in seinem Bericht wieder deutlich, das war ja sein Ziel, uns einfach Jesus Christus als Gottes Sohn darzustellen. Ja, das tut er hier mit diesem Begriff, das Haus meines Vaters. Ja, Gottes Anwesenheit, seine Heiligkeit, die erfordert einen heiligen Gottesdienst. Vers 17, seine Jünger gedachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Ja, der Vers, an den hier die Jünger denken, der stammt aus Psalm 69. Und David, als er diesen Psalm geschrieben hat, war verzagt, weil er für den Herrn, für das Haus des Herrn geeifert hat. Doch seine Brüder, die Juden, verachteten ihn nur. Ich lese aus Psalm 69, Vers 8 bis 10. Denn deinetwegen trage ich Hohn, hat Schande bedeckt mein Gesicht. Entfremdet bin ich meinen Brüdern und ein Fremder geworden den Söhnen meiner Mutter. Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Also David, er eiferte für das Haus Gottes und ebenso Jesus. Ja, er eiferte für einen reinen Tempel, für ein reines Haus seines Vaters. Er eiferte für einen reinen Gottesdienst. Und dieses Wort eifern, was hier verwendet wird, das ist wirklich ein sehr, sehr starkes Wort. Ich habe mal in den Duden reingeschaut. Hier wird beschrieben, leidenschaftlich für oder gegen jemanden oder etwas sprechen, Stellung nehmen, mit leidenschaftlichem Eifer für etwas streben oder nach etwas streben. Also Jesus war es äußerst wichtig, dass im Tempel ein reiner Gottesdienst gefeiert wurde. Wir schauen heute Morgen die Herrlichkeit von Jesus an und wir sehen, Jesus, er eifert für einen reinen Gottesdienst. Und das ist auch mein erster Punkt für heute Morgen. Jesus, er eifert für einen reinen Gottesdienst. Ein reiner Gottesdienst, ein reiner Tempel, das war ihm äußerst wichtig. Ja, was hat das mit uns als Gläubige zu tun? Ja, es hat sehr, sehr viel mit uns als Gläubigen zu tun. Und ja, umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, muss ich sagen, für mich persönlich war das auch ein Stück weit so ein reinigendes Gewitter. Was hat die Tempelreinigung mit uns zu tun? Ich möchte dazu mal einige Verse vorlesen. 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Also mein Leib als Gläubiger ist ein Tempel Gottes. Ja, dein Leib, wenn du an Jesus Christus glaubst, ist er ein Tempel Gottes. Ja, und wie Jesus für einen reinen Tempel, für einen reinen Gottesdienst geeifert hat, sollen auch wir darum eifern, dass unser Leib rein bleibt. 1. Korinther 6, Vers 18 bis 20 beschreibt uns noch ein wenig mehr, was das bedeutet, was damit gemeint ist. Ich möchte euch bitten, dass ihr die Stelle mal mit aufschlagt. 1. Korinther 6, ich lese Vers 18 bis 20. Und ich lese das aus der neuen Genfer Übersetzung. Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten, was immer ein Mensch für Sünden begehen mag. Bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Also wir sollen mit unserem Körper Gott die Ehre geben. Wir sehen hier die Gründe, warum. Weil er uns für einen teuren Preis erkauft hat, durch das kostbare Blut von Jesus Christus. Weil wir ihm gehören und nicht mehr uns selbst. Weil der Heilige Geist in uns wohnt als Beistand und auch als Unterpfand für das ewige Leben. Und hier in dem Vers haben wir gesehen, in erster Linie verunreinigen wir unseren Tempel, verunreinigen wir unseren Körper durch sexuelle Unmoral. Ja, und das war damals in Korinth ein großes Thema. Das war zum Beispiel auch im Römerbrief ein Thema, wo wir darüber lesen. Aber wir wissen genau, das ist heute immer noch ein brandaktuelles Thema. Ja, und wenn wir in die Welt schauen, wie sie über Sexualität denkt, muss man manchmal denken, da gibt es gar keine Moral mehr oder Unmoral. Ja, also alles ist okay, alles kann gemacht werden. Und diese sexuelle Versuchung, die lauert wirklich an jeder Ecke, ja, und ganz besonders im Internet. Ja, ich muss von mir persönlich sagen, ich kämpfe damit, mit der Versuchung durch Pornografie und Selbstbefriedigung. Ja, es ist ein riesiger Kampf, wirklich seinen Tempel, seinen Körper immer wieder reinzuhalten. Ja, und dieser Kampf beginnt nicht erst in Taten, sondern der beginnt schon in den Gedanken. Und vielleicht ist das auch der Bereich, in dem ihr Frauen vielleicht mehr zu kämpfen habt. Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, neidische Gedanken über andere Frauen und ihr Aussehen, vielleicht fehlende Anerkennung durch andere. Ja, ihr wisst selber am besten von euch, wo ist der Punkt, wo ihr wirklich damit zu kämpfen habt, euren Körper reinzuhalten. Und Jesus zeigt uns heute Morgen, nehmt diesen Kampf wirklich ernst. Ja, denn Jesus, er hat um einen reinen Gottesdienst geeifert und auch wir sollen darum eifern, einen reinen Leib zu bewahren. Ja, wie können wir das schaffen, unseren Leib reinzuhalten, um ihn für Gott als einen reinen Gottesdienst auch darzustellen? Ich möchte dazu nochmal Römer 12 lesen, Vers 1 hatte ich gerade schon gelesen. Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und hier sehen wir, dass zuerst einmal Gott uns durch seine Erbarmungen oder andere Übersetzungen schreiben, durch seine Barmherzigkeiten hilft. Er hat uns Liebe geschenkt, er schenkt uns Gnade, er hat uns den Glauben geschenkt. Ja, und wir sehen hier auch, durch den Heiligen Geist werden wir verwandelt. Auch das Thema von 2. Korinther 3, Vers 18. Ja, er verändert unser Denken, er verändert unser Sinnen, er verändert unser ganzes Wollen und Tun. Ja, das wird durch den Heiligen Geist erneuert, verwandelt. Mit dem Ziel, dass ja, wir einfach prüfen, was der Wille Gottes für unser Leben ist. Ja, und praktisch gesehen möchte ich nochmal zurück zur Einleitung kommen. Sonne dich in der Herrlichkeit von Jesus Christus. Ja, lies sein Wort, sei voll damit, beschäftige dich mit geistlichen Dingen, so werden die weltlichen Versuchungen keinen Raum in deinem Leben haben. Ja, kämpfe im Gebet darum. Ja, such dir als Mann einen gläubigen Freund, mit dem du zusammen im Gebet kämpfst, mit dem du, ja, einfach, wo ihr euch gegenseitig auch Rechenschaft einfach ablegt, was die Reinheit angeht. Und genauso auch ihr Frauen, sucht euch eine gläubige Frau, mit der ihr gemeinsam betet und mit der ihr gemeinsam einfach um Reinheit kämpft. Jesus, er eifert für einen reinen Gottesdienst, eifere du um einen reinen Leib. Ja, nimm diesen Kampf wirklich ernst und gib alles dafür, einfach deinen Leib reinzuhalten. Ja, und da, wo du gefallen bist, bleib nicht liegen, nimm die Vergebung von Jesu Blut in Anspruch, stehe auf und kämpfe weiter. Ja, und dieser Kampf ist oft wirklich sehr, sehr mühsam, weil der Teufel halt ganz genau weiß, wie er uns am besten kriegt, ja, wo unsere wunden Punkte sind. Und oft kommt uns diese Versuchung so unglaublich groß und so unglaublich stark vor. Aber in dieser Versuchung, wo wir denken, dass der Teufel einfach zu stark ist, dürfen wir nicht vergessen, Jesus, er ist der Herr über Leben und Tod. Das ist mein zweiter Punkt, Jesus, er ist der Herr über Leben und Tod. Darum geht es in den nächsten Versen. Jesus, er hat den Tod besiegt und damit auch die Macht der Sünde gebrochen. Ja, aus unserem Predigttext, Vers 18 bis 22, möchte ich nochmal lesen. Die Juden nun antworteten und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen der Vollmacht zeigst du uns, dass du dies tust? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferweckt war, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Also wir sehen, die Juden hatten hier nicht verstanden, was Jesus gemeint hat. Ja, seine Jünger, sie verstanden dann nach Jesu Tod und seiner Auferstehung, was gemeint war. Die Juden haben Jesus Christus an das Kreuz schlagen lassen, haben damit seinen Leib, den Tempel zerstört. Doch Jesus, er besiegte den Tod, er stand wieder auf, er richtete den Tempel wieder auf. Ja, wenn du damit kämpfst, deinen Leib, den Tempel Gottes reinzuhalten, dann denke dabei daran, dass Jesus größer ist als alles andere. Für ihn ist es ein leichtes, dir in diesem Kampf zu helfen und er freut sich darüber, wenn du für Reinheit eiferst. Jesus, er ist der Herr über Leben und Tod. Ja, und wenn du diese Gewissheit noch nicht hast, dass Jesus dir durch seinen Tod und seine Auferstehung ewiges Leben geschenkt hat, dann warte nicht länger. Mach es heute fest, kehre um, bekenne deine Schuld und glaube an ihn. Folge Jesus nach und ja, wenn du nicht weißt, wie das funktioniert, dann komm bitte einfach nach der Predigt auf mich zu. Jesus, er ist der Herr über Leben und Tod und daran dürfen wir uns bei unserem Kampf um Reinheit immer wieder erinnern. Und bei dem Kampf wird uns auch helfen, dass wir wissen, dass Jesus uns durch und durch kennt. Jesus, er kennt das Herz des Menschen. Darum geht es im letzten Abschnitt des Predigttexts. Als er aber zu Jerusalem war, am Passa, auf dem Fest glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Also viele der Menschen in Jerusalem glaubten an seinen Namen, weil sie die Zeichen gesehen hatten. Sie glaubten aber nicht an ihn als den Sohn Gottes, als den Messias. Ja, und Jesus wusste das ganz genau, deswegen hat er sich ihnen nicht anvertraut. Im Gegensatz dazu haben wir im Predigttext in Vers 22 gelesen, dass seine Jünger, sie glaubten seinen Worten und der Schrift. Und wenn wir ins Johannesevangelium reinschauen, sehen wir, dass das noch öfters auch ein Thema ist. Wir lesen zum Beispiel in Johannes 4, dort geht es um die Frau an Jakobsbrunnen, die dann ja nachher Zeugnis abgelegt hat in ihrer Stadt. Dort lesen wir dann über die Menschen dort in der Stadt, Johannes 4, Vers 41. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Also die Leute haben um seines Wortes willen geglaubt und nicht um das Wortes willen der Frau. Und in Johannes 6 lesen wir davon, dass viele Jünger Jesus verlassen haben, weil seine Rede ihnen zu hart war. Und dort sehen wir dann diesen bekannten Ausspruch von Petrus, Johannes 6, Vers 68 und 69. Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Ja, und es geht im Johannesevangelium noch öfters darum, dass dort Menschen waren, die von Jesus ein Zeichen gefordert haben, um dann aufgrund dieses Zeichens zu glauben. Ja, aber in den Versen, die wir jetzt gelesen haben, da sehen wir, die Menschen glaubten aufgrund seiner Worte und nicht aufgrund seiner Taten. Und daran erkennt man auch den wahren Gläubigen. Und für seine Jünger, auch für uns, hat Jesus dann in Johannes 17 im hohen priesterlichen Gebet gebetet. Johannes 17, Vers 7. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Also Gott hat die Worte an Jesus gegeben und die Jünger haben an seine Worte geglaubt und dass Gott ihn gesandt hat. Jesus, er kennt das Herz des Menschen. Er weiß, wer aufgrund von Zeichen an ihn glaubt oder wer aufgrund seiner Worte an ihn glaubt. Jesus erkennt dein Herz. Ja, er weiß, wie du es meinst. Er weiß auch ganz genau, wie sehr du um Reinheit kämpfst. Er weiß auch, was du benötigst, einfach um in diesem Kampf bestehen zu können. Es sind nicht irgendwelche Zeichen, es sind nicht Träume. Oder ihr kennt das, manchmal gibt es auch Leute, die dann so eine rituelle Vernichtung von irgendwas machen, was sie immer wieder zur Sünde verleitet. Sondern es ist sein Wort, was uns dabei immer wieder hilft. In dem Kampf um Reinheit, wir haben das bei Petrus gesehen, in diesem Kampf, wohin sollten wir gehen, an wen sollten wir uns wenden? Petrus hat bekannt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Diese Worte, sein Wort, die Bibel, sie hilft uns bei dem Kampf um Reinheit. Sein Wort zu lesen, sich in seiner Herrlichkeit zu sonnen, das verändert uns. Das haben wir am Anfang wieder gehört. Das ändert unser Sinnen, unser Denken, unser ganzes Wollen und Tun. Ich möchte zum Schluss der Predigt kommen. Wir haben gesehen, Jesus, er ist uns ein Vorbild darin, wie er um einen reinen Gottesdienst gekämpft hat. Er hat dafür geeifert. Und genauso sollen wir es auch mit unserem Leib tun. Jesus, er eifert für einen reinen Gottesdienst. Eifere du um einen reinen Leib. Ja, und dabei dürfen wir immer wieder daran denken, dass Jesus größer ist als alles andere. Ja, für ihn ist es ein leichtes, uns in diesem Kampf um Reinheit auch zu helfen. Denn Jesus, er ist der Herr über Leben und Tod. Ja, der Teufel, er weiß ganz genau, wie er uns zu Fall bringt, wo unsere schwachen Punkte sind. Doch Jesus ist stärker, er ist größer und er weiß ganz genau, wie er uns helfen kann. Und er weiß das so ganz genau, weil er den Menschen durch und durch kennt, weil er unsere Herzen ganz genau kennt. Jesus, er kennt das Herz des Menschen. Ja, weil er uns kennt, hat er uns sein heiliges Wort gegeben. Und die Bibel, sie enthält seine Worte und diese Worte sind Worte des ewigen Lebens, das haben wir gesehen. Und ja, lass dich heute Morgen ermutigen, wirklich um Reinheit zu eifern, darum zu kämpfen. Eifere für den Herrn, eifere für seinen Tempel, eifere um einen reinen Leib. Ja, und mit seiner Hilfe kannst du das schaffen, kannst du wirklich Sieg über Sünde haben und auch deinen Leib reinhalten. Ja, und dabei immer wieder zurückkommen zu meinem Kernvers. Suche wirklich die Strahlen der Herrlichkeit von Jesus Christus in seinem Wort. Dann wird er dich in sein Bild verwandeln. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken für dein Vorbild, was wir heute Morgen gesehen haben, wie du ja einfach um den Tempel geeifert hast, um Reinheit, ja, wie du ja die ganzen geschäftstüchtigen Leute dort hinausgetrieben hast, weil ja ein reiner Tempel deines Vaters dir äußerst wichtig war. Und Herr, wir wollen dir danken, dass du uns erwählt hast, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast, dass du ja Wohnung in uns genommen hast, dass unsere Leiber ein Tempel deines Geistes sind. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder ermutigst und uns einfach Sieg gibst über Sünde. Hilf uns dabei, wirklich Versuchung zu widerstehen, um Reinheit bemüht zu sein. Ja, hilf uns auch einfach, uns gegenseitig zu ermutigen und zu helfen. Hab Dank, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns hilft. Hab Dank für dein Wort, ja, was uns immer mal wieder reinigt, wie so ein reinigendes Gewitter, weil wir das einfach brauchen, weil wir es nötig haben. Und ja, schenk uns einfach wirklich Freude und Disziplin, einfach dein Wort zu lesen und wirklich voll zu sein mit deinem Wort, ja, dass einfach Versuchung und Sünde in unserem Leben gar keinen Raum hat. Herr, hab Dank für die Gemeinde, für die Gemeinschaft, wo wir ja einfach immer wieder ausgerichtet werden auf dich und auf den Weg mit dir. Und Herr, ich möchte dich heute Morgen auch noch für alle bitten, die noch keine persönliche Entscheidung für dich getroffen haben, Herr, dass du ihr Herz anrührst, dass sie verstehen, dass sie dich brauchen, ja, und dass sie eine Entscheidung für dich treffen. Amen.